dann erzählte sie eben, dass sie seit einem guten halben Jahr immer mal wieder Schwächeanfälle hätte, Zittern, Unwohlsein, Schwindel, sehr unruhig wäre und dass ihr das auch Angst machen würde. Naja, es ist halt eine junge Frau gewesen, die ansonsten fit und gesund war und man hatte dann eher vermutet, dass sie nicht genügend gegessen, getrunken hätte, möglicherweise Stress im Rahmen der Schule und der Ausbildung und hat das nicht so ganz für bare Münze genommen. Wir haben schon gesehen, dass da wirklich ein Leidensdruck ist, der immer wieder zu diesen Symptomen tatsächlich geführt hat und man konnte nicht zuordnen, aus welchem Bereich das kommt.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Theresa Kunne, Oberärztin an der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie am Rhein-Maas-Klinikum in Würselen. Als Kind und Jugendliche wollte sie eigentlich Kindergärtnerin werden, erzählt sie mir. Aber nach einem Praktikum änderte sie direkt ihre Meinung. Später hat sie sich dann für die Medizin interessiert, vor allem wegen des sozialen Aspekts, wie sie sagt. Wir sprechen heute über eine junge Patientin, die unter unerklärlichen Schwäche- und Zitteranfällen leidet.
Das war tatsächlich eine sehr junge Frau, noch keine 20 Jahre alt, die wir da aufgenommen haben und über die Notaufnahme vorgestellt bekommen haben. Ich war zu dem Zeitpunkt im Ultraschall gewesen und ich bekam den Anruf, dass eben diese Patientin da ist mit Unwohlsein, immer wieder Schwächeanfällen. Der Hausarzt sei ein bisschen verzweifelt gewesen und hätte deswegen eine Einweisung fürs Krankenhaus geschrieben, ob wir die mal eben im Ultraschall angucken könnten und eine Ersteinschätzung noch mit ergänzen könnten. Und so bin ich eigentlich mit dieser Patientin und ihrer Mutter, die auch mit anwesend war, in Kontakt gekommen. Wir haben dann direkt den Ultraschall gemacht, haben auch ein bisschen Anamnese links und rechts schon mal mit abgenommen von der Patientin und dann erzählte sie eben, dass sie seit einem guten halben Jahr immer mal wieder Schwächeanfälle hätte, Zittern, Unwohlsein, Schwindel, sehr unruhig wäre und dass sie das auch Angst machen würde. Sie war wohl wiederholt beim Hausarzt gewesen und naja, es ist halt eine junge Frau gewesen, die ansonsten fit und gesund war und man hatte dann eher vermutet, dass sie nicht genügend gegessen, getrunken hätte, möglicherweise Stress im Rahmen der Schule und der Ausbildung und hat das nicht so ganz für bare Münze genommen. So fühlte sich die Patientin zumindest etwas missverstanden. Und nach wiederholten Vorstellungen beim Hausarzt ist sie dann eben letztendlich zu uns geschickt worden.
Zu diesen Symptomen, die sie beschrieben hat und die ja schon länger anhielten, ein halbes Jahr, haben Sie gesagt, Zittern, Unwohlsein. Ist sie denn auch ohnmächtig geworden oder hatte sie Angst davor, ohnmächtig zu werden? Das Zittern kann ja so ein bisschen sein, aber sie war ja offenbar wirklich mitgenommen, sonst wäre sie ja nicht bei Ihnen in der Notaufnahme angelandet.
Genau, sie hatte einige Male das Gefühl tatsächlich, dass sie die Füße so unter dem Bauch wegrutschen und dass sie das Gleichgewicht kaum halten könnte. Eine richtige Ohnmacht ist nicht aufgetreten, aber eben die Sorge tatsächlich davor. Und das war, glaube ich, auch so der Hauptpunkt, der sie verunsichert hat. Auch allein beim Rausgehen, vor die Tür gehen, wann das denn wieder käme. Das schien immer so etappenweise oder anfallsartig zu kommen. Sie konnte das gar nicht abschätzen, wann das eigentlich im Laufe des Tages auftrat. Und das hat sie dann eben doch sehr unruhig und unsicher gemacht. Und auch die Mutter war entsprechend sehr besorgt, die das wohl wiederholt beobachtet hatte. Also das war jetzt nicht nur ein rein subjektives Gefühl, sondern auch objektiv dann beschreibbar.
Was haben Sie denn oder die Kolleginnen und Kollegen in der Notaufnahme als erstes untersucht und genauer angeguckt? Das war ja die erste Station, wo Sie bei Ihnen in die Klinik kamen.
Genau, also die haben die Patientin komplett körperlich untersucht, auch neurologisch einmal mit vorgestellt, ob es da irgendetwas Richtung Epilepsie beispielsweise gäbe oder andere Erkrankungen mit dabei, sind aber nicht so richtig fündig geworden. Und wir haben dann, als wir die Dame im Ultraschall hatten, noch zusätzlich erfragt, ob es Vorerkrankungen gäbe. Und da hieß es ja, irgendwas mit der Schilddrüse und sie wird auch ein Medikament nehmen. Aber es war nicht so ganz klar, welches. Man hatte auch in der ganzen Aufregung vergessen, den Medikamentenplan mitzunehmen. Und wir haben so ein bisschen drauf spekuliert, reguliert. Das häufigste ist tatsächlich einfach eine Schilddrüsenunterfunktion, dass die Patienten dann das L-Thyroxin bekommen, also das Schilddrüsenhormon, oder dass sie Jodid bekommt, ne, als Substitution. Man wollte das aber mitbringen und wir wussten das noch nicht so genau. Wir haben dann gesagt, wir gucken uns die Werte mal an, wenn die dann im Labor da sind. Die waren aber tatsächlich von der Schilddrüse alle im normalen Bereich. Also da gab es keine Auffälligkeiten zu dem Zeitpunkt der Aufnahme.
Sie haben gesagt, Sie waren im Ultraschall und haben die junge Frau dann auch angeguckt. Was wurde denn da oder was haben Sie im Ultraschall gemacht? Ultraschall kann ja an vielen Stellen des Körpers sein. Haben Sie sich da an dem Tag oder an dem Abend gleich Sachen oder Organe bei der jungen Frau angeguckt?
Wir haben tatsächlich, weil wir die Gastroenterologen und Internisten sind, da ist man natürlich so ein kleines bisschen, man haut mit dem Hammer auf das, was man kennt, da haben wir den Bauch erstmal angeguckt mit dabei. Die hat einen ganz normalen Abdomenstatus bekommen. Wir haben uns die Bauchspeicheldrüse insbesondere angeguckt, da waren keine Auffälligkeiten, die Leber mit dabei, die Gefäße im Bauchraum, die Nieren einmal mit dazu genommen. Darm ist natürlich auch unser Spezialgebiet, aber das war alles im Prinzip unauffällig gewesen. Im Verlauf wurde die Bauchspeicheldrüse nochmal ganz interessant. Da kommen wir dann später noch mit zu. Aber wie gesagt, die hatte zumindest im Bild keine Auffälligkeiten geboten. Und am Folgetag, nachdem die Mutter dann entsprechend die Medikamentenliste mitgebracht hat und wir gesehen haben, dass es sich bei dem Schilddrüsenpräparat um ein Medikament handelt, das man zur Unterdrückung einer zu hohen Schilddrüsenhormonausschüttung verwendet, das sogenannte Tiamazol. Da haben wir gesagt, da gucken wir nochmal einmal weiter mit, denn dann kam auch eine Autoimmunerkrankung mit ins Gespräch, der sogenannte Morbus Basedow, also eine Schilddrüsenerkrankung, die wohl vor einem Jahr bei der Patientin diagnostiziert worden war. Damals hatte die Patientin Unruhe mit dabei gehabt, Haarausfall, all diese Symptome, und man hat damals eine Überfunktion der Schilddrüse festgestellt. Und dieses Tiamazol ist dann als Blocker der Schilddrüse gegeben worden. Und der Patientin ging es danach auch dann erstmal besser. Das erste halbe Jahr danach waren überhaupt keine Beschwerden mehr gewesen. Aber das wird tatsächlich im Verlauf dann nochmal interessant. Diese Information kam aber dann eben erst an den Folgetagen.
Das heißt, wenn ich mir die Situation in der Notaufnahme und auch bei Ihnen dann im Ultraschall an dem Tag vorstelle, junge Patientin, noch keine 20, in Begleitung der Mutter, seit einem halben Jahr immer diese Schwäche, Attacken, Zittrigkeit, schwarz vor Augen, Angst, dass die Beine wegklappen. Sie haben gesagt, der Bauch sah normal aus, die Blutwerte waren erstmal normal, bis sie dann die Information über diese Schilddrüsenmedikamente bekam. Das heißt, Sie haben die junge Frau da behalten. Sie haben ja gesagt, am zweiten Tag kriegten Sie dann noch die weiteren Informationen der Mutter. Warum haben Sie sich entschieden, die junge Frau lassen wir bei uns in der Klinik? Das ist irgendwie uns nicht ganz geheuer.
Also zum einen, weil der Leidensdruck sehr, sehr hoch war. Die Dame war sehr verunsichert gewesen. Die Mutter war auch entsprechend sehr fordernd mit dabei, weil sie sich eben Sorgen gemacht hat. Und es klang auch sehr glaubwürdig. Also es gibt ja auch durchaus Patienten, die möglicherweise Symptome generieren, vortäuschen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Den Eindruck hatten wir bei der Patientin und auch bei der Mutter nicht. Wir haben schon gesehen, dass da wirklich ein Leidensdruck ist, der immer wieder zu diesen Symptomen tatsächlich geführt hat. Und man konnte nicht zuordnen, aus welchem Bereich das kommt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einmal eine richtige Diagnostik. Wir nehmen die Neurologen dazu. Wir gucken auch, ob es möglicherweise ein kardiologisches Problem ist, eine Herzrhythmusstörung, ein plötzlicher Blutdruckabfall oder was da sonst hinter sitzen kann. Und um diese ganze Diagnostik zeitnah eben dann auch abarbeiten zu können, mussten wir die Patientin stationär aufnehmen. Die Neurologen waren sehr früh dabei, die haben keine Auffälligkeiten Richtung Epilepsie gefunden. Und das kardiologische Prozedere lief, aber es kam tatsächlich dann am Folgetag auch schon zu einer erneuten, auch von uns beobachteten Symptomatik. Und zwar kurz nach dem Frühstück, so eine gute Stunde nach dem Frühstück, war die Patientin kaltschweißig, zittrig gewesen und sagte, das ist so ganz genau diese Symptomatik, die kommt und sie wüsste nicht, in welche Richtung das weitergeht. Und da muss ich unser Pflegepersonal sehr loben, denn die haben tatsächlich direkt einmal den Blutzucker bei der Patientin gemessen. Das ist eigentlich ein Standard, den wir haben, aber bei einer jungen Patientin, die zum Beispiel keinen Diabetes bekannt hat, da drauf zu kommen, das fand ich schon sehr löblich. Und dabei fiel tatsächlich auf, dass die Dame einen Blutzuckerwert von 60 Milligramm pro Deziliter hatte. Das ist tatsächlich sehr, sehr niedrig. Also für eine junge Frau, die gerade etwas gegessen hat, da würde man so erwarten, nach einer Stunde 120er, 140er Werte um den Dreh rum. Vielleicht bei 100, je nachdem, was sie gegessen hat. Aber so bei 60 im nicht nüchternen Zustand, das war auf jeden Fall auffällig.
Was hatten Sie denn im Kopf, als sie das erfahren haben? Sie haben gesagt, das Pflegepersonal hat diesen Schwächeanfall, dieses Zittrige nach dem Frühstück, ich nehme an, im Bett sitzend oder auf dem Patientenzimmer sein, miterlebt und hat dann geistesgegenwärtig gehandelt und eben diesen Blutzuckerwert abgenommen. Der war zu niedrig und deutlich zu niedrig. Als sie das erfuhren, was hatten sie da für Gedanken im Kopf als erstes?
Also, dann gehen natürlich so eine ganze Reihe an Lämpchen einmal an. Das ist ja nicht normal. Und das Schöne war tatsächlich, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt Anfang des Jahres mitten in der Vorbereitung für die diabetologische Prüfung war. Und dann liest man natürlich noch mal mehr über den Tellerrand hinaus. Und in so einer Situation denkt man zum einen an ein sogenanntes Insulinom. Ein Insulinom ist oftmals ein sehr, sehr kleiner Tumor, zumeist in der Bauchspeicheldrüse vorkommend, der sehr, sehr viel Insulin bildet. Und zwar unabhängig davon, ob jemand gegessen hat und der Blutzuckerspiegel angestiegen ist, also wo man das Insulin braucht, oder nüchtern ist. Und dann wird trotzdem Insulin ausgeschüttet und Insulin hat im Körper die Funktion, den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Das Insulinom ist, wie gesagt, eine kleine Tumorerkrankung, die aber durchaus auch Metastasen setzen kann. Klein in Anführungsstrichen ist tatsächlich auf die Größe bezogen, weil diese kleinen Tumoren eben sehr, sehr schwer zu finden sind. Die sind manchmal nur einen halben Zentimeter bis zwei Zentimeter groß. Nach denen muss man aktiv suchen. Und das war tatsächlich die erste Verdachtsdiagnose, die mir so in den Kopf gekommen ist. Und wir haben auch gefragt, gibt es irgendwelche anderen Symptome, die dann noch in einem Sinne eines Syndroms möglicherweise mit eine Rolle gespielt haben könnten. Da hatte die Patientin aber keinen Ansatz für, sodass da eben dann auch nochmal der Ultraschall, den wir vorher gemacht hatten, ganz interessant war. Da hat man die Bauchspeicheldrüse gut beurteilen können, da hat man keine Raumforderung gesehen. Um es letztendlich aber beweisen oder ausschließen zu können, muss man einen sogenannten 72-Stunden-Hungerversuch machen. Das ist tatsächlich nicht ganz unanstrengend für die Patienten, denn die bekommen außer klares Wasser nichts zu essen und auch sonst nichts zu trinken. Der Grund ist letztendlich, also man lässt die Patienten hungern und schaut sich sowohl den Blutzuckerverlauf als auch den Insulinverlauf bei den Patienten an. Normalerweise wäre es ja so, wenn wir keinen Zucker mehr zu uns nehmen, dann brauchen wir auch kein Insulin mehr und letztendlich bekommen wir dann so einen Steady State vom Blutzucker rum, meistens so um die 80 bis 100, bei einem sehr, sehr niedrigen Insulinpegel, da das ja im Moment nicht abgerufen werden muss. Patienten, die aber ein Insulinom haben, also einen Tumor, der das Insulin einfach selbstständig bildet, unabhängig von irgendeiner Rückkopplung, da sieht man niedrige Blutzuckerwerte bei noch erhaltener Insulinproduktion. Und häufig haben diese Patienten bei dem Insulinom dann Blutzuckerwerte unter 40. Das ist so die magische Grenze. Wenn man die erreicht, dann ist das schon so gut wie beweisend dafür, dass so ein Tumor vorliegt. Und dann muss man tatsächlich suchen, wo, an welcher Stelle der ist. Dann wäre in der Regel eben die Operation ganz gezielt dieses Tumors die Therapie der Wahl. Und wir haben das mit der Patientin besprochen. Die hat sich auch bereit erklärt, diesen Hungerversuch zu machen. Und sie hat auch die ganzen 72 Stunden tapfer durchgehalten tatsächlich. Wir hatten durchgehend auch immer mal wieder niedrige Werte, so knappe 60 rum, aber wir haben diese magische Grenze von 40 nie erreicht. Sie hat es immer davor gestoppt und dann hat sich der Blutzuckerspiegel wieder einigermaßen stabilisiert. Und damit war das Insulinum so ein Stück weit raus.
Das sind ja 3 Tage. Das ist ja ganz schön lang, wenn Sie sagen, klares Wasser und sonst nichts. Wie ergeht es dem Patienten da? Also die ziehen das eisern durch und, weiß ich nicht, sitzen im Bett und lesen 3 Tage lang. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es ist tatsächlich maximal 72 Stunden, wenn jemand schon vorher eine Symptomatik bekommt und eben diesen Wert von 40 erreicht, dann wird er dann auch abgebrochen, beendet. Na, dann gilt er als positiv und dann hat man das Ergebnis, welches man bekommen möchte. Wenn er eben nicht positiv in der Zeit wird, dann würde man spätestens nach 72 Stunden abbrechen. Und bei ihr ist er eben nicht positiv geworden. Und ja, das ist tatsächlich anstrengend. Da muss man die Patienten auch motivieren und auch die Wichtigkeit des Ganzen einmal vor Augen führen. Häufig ist es so, dass die Patienten ja schon einen sehr langen Leidensweg vor sich haben. Auch, wie gesagt, unsere junge Patientin mit 6 Monaten, immer wieder diese Angstzustände, immer wieder die Sorge und das Nichtwissen, was mit einem geschieht. Das war schon viel endogene Motivation, auch das dann wirklich durchzuziehen. Und sie hat das wirklich sehr tapfer gemacht. Aber nicht jeder macht das gleich. Manchmal muss man dann auch wirklich nochmal ausdrücklich erklären, warum das so wichtig ist und warum wir dieses Ergebnis brauchen, um wirklich zuverlässig eine Diagnose stellen zu können. Aber Lesen hilft auf jeden Fall auch und Fernsehgucken auch.
Das war ja dann eine gute Nachricht nach diesen 72 Stunden, sprich 3 Tagen. Ich wiederhole das nochmal oder betone das. Also nach dieser langen Zeit hatten Sie dann Klarheit, es ist kein Insulinom, es ist also kein kleiner Tumor in der Bauchspeicheldrüse. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Konnte also ausgeschlossen werden. Ich glaube, Sie bekamen dann als nächstes nochmal neue Blutwerte, die was Besonderes zum Vorschein brachten. Was kriegten Sie denn da für einen Befund, der Sie weiter auf die richtige Spur brachte?
Also zum einen hatte sich diese Diagnose mit dem Morbus Basedow dann bestätigt und wir hatten dann zu dem Zeitpunkt auch von der Mutter das Medikament Tiamazol genannt bekommen und zwar in einer sehr hohen Dosierung. Das Tiamazol wird bei einer Schilddrüsenüberfunktion am Anfang relativ hoch dosiert gegeben und sollte dann im Verlauf reduziert werden. Die Patientin hat sich aber danach, als es ihr besser ging, nachdem die Schilddrüsenfunktion wieder gut eingestellt war, so wohl gefühlt, dass sie gar nicht mehr zum Arzt gegangen ist und einfach die Ursprungsdosis weiter eingenommen hat. Und dieses Tiamazol, das war dann tatsächlich so der nächste Hinweis drauf, zusammen in der Kombination mit dem jetzt bekannten Morbus Basedow, dass es sich auch um ein sogenanntes Autoinsulin-Antikörpersyndrom handeln könnte. Denn zum einen ist der Morbus Basedow mit diesem Syndrom assoziiert, vergesellschaftet. Man findet das überdurchschnittlich häufig, dass es da eine Kombination gibt. Und zum anderen, das Tiamazol selbst als Medikament kann eben diese Antikörperbildung auslösen. Und da wird es tatsächlich jetzt ganz spannend, weil ich glaube, da muss man ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist etwas, was insgesamt gerade in den europäischen Breiten sehr, sehr selten vorkommt. Die Japaner und die Chinesen haben das deutlich häufiger beschrieben. Das hängt mit der Genetik tatsächlich zusammen. Die sind prädisponiert für ein solches Insulin-Antikörpersyndrom, während die Europäer genetisch ein Stück weit in Anführungsstrichen geschützt sind davor. Deswegen sehen wir das deutlich seltener.
Eine ganz kurze Zwischenfrage nochmal, bevor Sie das nochmal genauer erklären, was bei dem Syndrom passiert. Nur nochmal wegen der Vokabeln oder der besonderen Worte. Sie haben das ja sehr schön nochmal gerade erzählt, nur nochmal zum Vergegenwärtigen, weil es ja doch komplizierte Begriffe sind. Also der Morbus Basedow ist eine Schilddrüsenüberfunktion. Das hatten Sie ja anfangs auch erklärt, dass das im Raum stand oder ja schon diagnostiziert worden war früher. Das Tiamazol ist dann sozusagen das Medikament dagegen, was die junge Dame dann, wie Sie jetzt rausgefunden haben, in einer ziemlich hohen Dosierung weitergenommen hat, einfach weil sich die Symptome verbessert hatten und sie dann nicht mehr zum Arzt gegangen war. Genau, und dieses Syndrom, habe das jetzt bloß nochmal so für mich geordnet, damit man die ganzen schwierigen Begriffe hintereinander im Kopf sich ein bisschen besser vorstellen kann oder merken kann. Das Anti-Insulin-Antikörpersyndrom, erklären Sie das? Das sind ja viele irgendwie schwierige Begriffe in einem Wort. Was passiert da im Körper?
Ganz genau, so ist es tatsächlich auch. Also das hängt indirekt miteinander zusammen. Und zwar, dieses Tiamazol ist ein Medikament, welches die Antikörperbildung körpereigener Zellen triggern kann. Das bedeutet, also wir haben ja normalerweise Immunzellen im Körper, die gegen Bakterien, Viren, Pilze uns schützen sollen. Aber wie bei Autoimmunerkrankungen kann es dazu kommen, dass ein falscher Fokus gesetzt wird und plötzlich Antikörper gegen etwas gebildet werden, wo wir sie eigentlich gar nicht haben möchten. Und das Tiamazol ist eines dieser Medikamente, das die Antikörperbildung für einen bestimmten Antikörper triggert, der wiederum an das Insulin binden kann. Und was passiert ist halt, bei dieser Patientin ist das tatsächlich dann auch so gewesen, die körpereigenen Zellen, die Abwehrzellen bilden diesen Antikörper und in dem Moment, wo der Blutzuckerspiegel hochgeht, schüttet die Bauchspeicheldrüse das Insulin aus, eigentlich um den Blutzuckerspiegel zu senken. Diese Antikörper reagieren jetzt aber nicht nur gegen das Medikament, sondern eben vor allen Dingen auch gegen das körpereigene Insulin und machen es für eine gewisse Zeit infunktionell. Also sie binden an das Insulin und damit kann das Insulin seine Wirkung nicht entfalten. Diese Bindung ist aber instabil. In dem Moment, wo das Insulin immer weiter steigt und die Konzentration höher wird, zerfallen diese Komplexe letztendlich wieder. Und was wir haben ist, wir haben einen ansteigenden Blutzuckerspiegel, wir haben eine vermehrte Ausschüttung des Insulins. Das erste Insulin wird über die Antikörper abgefangen. Die Bauchspeicheldrüse merkt, der Zucker ist immer noch hoch, ich muss viel mehr Insulin bilden, bildet also nach. Und irgendwann ist der Wert so hoch, dass auch diese Komplexe auseinanderfallen und auf Schlag bekommen die Patienten eine sehr große Menge an Insulin freigesetzt, die natürlich dann auch wirkt. Und der ehemals hohe Blutzuckerspiegel rast regelrecht in den Keller. Und ganz typisch bei diesen Patienten ist eben, dass sie erst nach dem Essen häufig einen zu hohen Blutzuckerspiegel haben. Wenn man da einen Test machen würde, würde das an einen Diabetes grenzen. Danach aber ganz plötzlich mit dem Blutzuckerspiegel drastisch abfallen. Und in dem Moment ist tatsächlich diese Symptomatik, diese typische Hypoglykämie-Symptomatik, also diese Unterzuckerungssymptomatik mit Zittern, Unwohlsein, Übelkeit bis hin theoretisch zum Koma, kann das tatsächlich auftreten. Und genau das hat die Patientin gehabt, beziehungsweise wir hatten zu dem Zeitpunkt diese Vermutung, dass das eben dieses Insulin-Antikörpersyndrom sein könnte und haben dann die spezifische Diagnostik gemacht, indem wir nämlich die Antikörper im Blut mittels Fachlabor bestimmt haben. Und die waren maximal positiv und das war letztendlich der Beweis dafür, dass es hier eben dass der Fall gelöst ist, dass dieses Insulin-Antikörpersyndrom vorliegt und wir damit auch entsprechend erklären konnten, wo die eigentliche Symptomatik herkam.
Sehr spannend. Sie haben ja gesagt, das ist bei uns in unseren Breitengraden ziemlich selten, in anderen Ländern oder Breitengraden häufiger. Man könnte ja jetzt denken, naja, wenn jetzt Patienten bei uns dieses Medikament für die Schilddrüse kriegen, Thiamazol, müsste eigentlich dann jeder Hausarzt sagen, Achtung, Achtung, da kann aber auch das und das passieren, nämlich dieses Anti-Insulin-Antikörpersyndrom entstehen. Oder ist das so selten, dass das eigentlich keiner dazu sagt, weil man es gar nicht im Hinterkopf hat oder gar nicht weiß?
Also es ist tatsächlich extrem selten. Im asiatischen Raum ist das ein bisschen aufgearbeitet worden. Da hat man im Laufe von, ich glaube, 30, 32 Jahren nochmal rückblickend verschiedene Paper und Veröffentlichungen aufgearbeitet. Und in Japan hat man über diesen sehr, sehr langen Zeitraum 350 Patienten identifizieren können. In Deutschland hat man über den Zeitraum gerade mal 4 Patienten identifizieren können. Da mag ein gewisser Bias drin sein, weil man gar nicht so drauf geguckt hat und dass man es auch gar nicht kannte und deswegen nicht beobachtet hat. Also es wird wahrscheinlich in der Realität einige Fälle mehr geben. Aber das zeigt einfach, wie niedrig die Zahlen sind. Und das ist wirklich eine Rarität. Das ist so ein bisschen das Zebra unter den Pferden im europäischen Raum. Also ganz ehrlich, da muss ich jeden Endokrinologen oder Hausarzt, der das Thiamazol verschrieben hat und nicht aufgeklärt hat, auch in Schutz nehmen, weil das so eine Rarität ist, da kommt man nicht drauf. Es ist fast eher so, dass man vielleicht grundsätzlich für dieses Syndrom sensibilisieren sollte, weil das Thiamazol tatsächlich auch nicht das einzige Medikament ist. Also theoretisch können zum Beispiel auch Medikamente, die für den Magenschutz eingesetzt werden, die den Cholesterinspiegel senken, die den Blutdruck senken. Auch da gibt es Fallbeispiele zu, die dieses Syndrom ausgelöst haben. Ebenfalls sehr, sehr selten. Am häufigsten unter all den seltenen Medikamenten waren tatsächlich die Medikamente für die Schilddrüse gewesen. Aber es kann theoretisch eine ganze Reihe weiterer Medikamente das als Konsequenz nach sich ziehen. Das könnte man nicht für alle aufklären. Und wie gesagt, es ist auch so eine Rarität. Da macht man, glaube ich, mehr mit verrückt, als dass man die Patienten adäquat irgendwie für etwas sensibilisiert, was kaum auftritt.
Aber wenn Sie nochmal sozusagen die möglichen anderen Medikamente, wo es theoretisch auftreten könnte, nochmal nennen oder die Bereiche, weil es gibt ja vielleicht Hörerinnen und Hörer, die sagen, ah, meine Tante nimmt was für einen Magenschutz und die hat aber auch so ähnliche Symptome wie diese junge Frau, dann könnte das ja vielleicht dem einen oder der anderen weiterhelfen. Also aus welchen Bereichen könnten die Medikamente noch stammen? Sagen Sie es bitte nochmal, weil es jetzt in der Erzählung schnell hintereinander kam.
Also es ist tatsächlich ein bisschen gemein, weil es sind sehr, sehr viele Bereiche. Also das Thiamazol für die Schilddrüse, das Propranolol für den Blutdruck, dann gibt es das Depenicillinamin, was das mal gemacht hat. Das ist letztendlich ein Antibiotikum. Dann gibt es natürlich auch Insuline, die dann dazu führen können, insbesondere das Insulinglargin führt dazu. Allgemein kann man sagen, die meisten dieser Medikamente haben eine sogenannte Sulfhydrylgruppe mit da dran. Also Sulfhydryl heißt das letztendlich. Da braucht man einen Biochemiker für, um das zu verstehen. Und diese Sulfhydrylgruppe scheint dafür zuständig zu sein, dass die Immunzellen getriggert werden, diese Antikörper zu bilden. Und nicht alle Medikamente haben diese Gruppe, aber einige eben schon und die meisten schon. Und deswegen geht man davon aus, dass das der eigentliche Grund ist. Und welches Medikament aus welchem Formenkreis da jetzt eingesetzt wird, das ist sehr, sehr breit gefächert, muss man sagen. Der zweite Punkt sind tatsächlich auch noch die anderen Grunderkrankungen. Also der Basedow betrifft tatsächlich ungefähr ein Viertel der Patienten. Die haben einen Morbus Basedow und entwickeln dieses Syndrom. Dann gibt es aber auch noch Patienten mit Lupus, auch einer Autoimmunerkrankung, oder rheumatoider Arthritis. Es sind auch Patienten beschrieben worden mit einer alkoholischen Leberzirrhose oder einer Psoriasis. Und auch bei Patienten mit Tumorerkrankungen wurde das beobachtet. Also auch da haben wir ein sehr, sehr breites Feld. Und leider kann man nicht sagen, so wenn man die und die Kombination hat, hat man ein gewisses Risiko und sollte besonders darauf achten. Das gibt es leider nicht. Es ist sehr individuell.
Aber das Interessante ist ja das, was Sie auch erwähnt haben, dieser zeitliche Verlauf, den man sich nochmal merken kann. Das ist ja wie bei dieser jungen Frau, bei Ihnen in der Klinik dann nach dem Frühstück auftrat, dass sie dann diesen Schwächeanfall, dieses Zittern, dieses Unwohlsein, dieses Schwarz vor Augen bekam. Und Sie ja gesagt haben, ja, derjenige isst was, der Blutzucker steigt an, der Körper schüttet Insulin aus. Das Insulin wird von den Antikörpern erstmal abgefangen und dann plötzlich zerfallen diese, ich sag jetzt mal, Konglomerate oder Komplexe. Dann gibt es zu viel Insulin im Körper und es rauscht, der Blutzucker rauscht runter. Man kommt in den Unterzucker und so entstehen diese Beschwerden. Das ist ja was man sich vielleicht einfach aus dieser Geschichte merken kann, dieser zeitliche Verlauf. Und vielleicht, wenn man die junge Frau im Nachhinein nochmal gefragt hätte, oder das haben sie ja vielleicht auch getan, dass sie so eine Rhythmik dann doch für sich selber erkannt hat. Stimmt, das war nach dem Abendessen, stimmt, das war nach dem Mittagessen. Das hat man ja vielleicht einfach, wenn man so von Tag zu Tag lebt, gar nicht unbedingt so vor Augen als Patient oder Patientin.
Genau, das ist tatsächlich so. Also unsere Patientin hatte das im Vorfeld nicht bemerkt. Rückblickend konnte sie sich damit tatsächlich dann auch identifizieren. Und was man eben in der Literatur auch häufig findet, ist, dass die Patienten, wenn das sehr lange dauert, diese Episoden und nicht erkannt worden sind, an einer Gewichtszunahme leiden. Und zwar einfach deswegen, die geraten in diese Hypoglykämien und haben gemerkt, dass wenn sie dann was essen, kohlenhydratreich essen, dass dann die Symptome natürlich wieder besser werden, weil dann die Glucose, die vom Insulin verstoffwechselt werden kann, wieder zur Verfügung steht. Und wenn man das natürlich kontinuierlich so macht, dass man gegen isst, dann nehmen die Patienten natürlich eben entsprechend auch Gewicht zu. Deswegen ist das bei gerade langen Verläufen ein sehr typisches Bild nochmal dabei, was dazukommt, ne? Diese Gewichts Zunahme über mehrere Monate.
Wie ging es denn jetzt nach dieser Erkenntnis und dieser Diagnosestellung mit der jungen Frau weiter? Was haben Sie gemacht?
Also das Wichtigste war tatsächlich, die richtige Diagnose zu finden. Denn das Gute am Schlechten ist tatsächlich, dass das oftmals selbstlimitierend ist. Also die Patienten müssen natürlich das Medikament pausiert und abgesetzt bekommen, was wahrscheinlich der Auslöser war. In dem Fall das Thiamazol. Da haben wir dann eng auch mit den Endokrinologen zusammengearbeitet. Und bei fast allen Patienten bilden sich diese Antikörper innerhalb von 3 bis 6 Monaten dann vollkommen zurück und die Symptome verschwinden auch mit dabei. Und für die Zeit bis dahin, weil die Antikörper eine gewisse Halbwertszeit haben, empfiehlt man diesen Patienten eben erstmal langkettige Kohlenhydrate zu essen. Das heißt also so auf die klassischen freien Zucker zu verzichten, die sehr, sehr schnelle Blutzuckeranstiege machen, die dann eben auch die Insulinproduktion sehr stark triggern. Besser ist es dann, langkettige, langsam ansteigende Zucker zu verwenden, wie in Vollkornprodukten eben drin. Das kann die Symptomatik verbessern. Wenn das nicht reicht, kann man zusätzlich Medikamente wie beispielsweise Acarbose geben. Acarbose sorgt letztendlich eben auch dafür, dass Zuckermoleküle langsamer gespalten und schlechter aufgenommen werden im Körper. Also auch das reduziert sozusagen den Blutzuckerspiegel-Peak mit dabei. Und manchmal ist es aber auch nötig, tatsächlich dieses überschießende Immunsystem in den Griff zu bekommen. Also dass man Prednisolon beispielsweise, also ein Glukokortikoid gibt, was letztendlich das Immunsystem blockiert. Da gibt es auch noch deutlich stärkere Medikamente wie Rituximab, Azathioprin etc., die dann eben das Immunsystem so stark unterdrücken sollen, dass keine Antikörperbildung mehr erfolgt. Das ist Gott sei Dank bei unserer Patientin nicht der Fall gewesen. Also da hat es sich tatsächlich durch die Ernährungsanpassung und das Abwarten und Absetzen des Medikaments wieder normalisiert. Das war das Positive dran. Ne? Und dann gibt es auch noch die Möglichkeiten bei ganz, ganz schweren Fällen, da werden den Patienten ein sogenannter Plasma-Austausch angeboten. Da wird das Blutplasma gefiltert und die Antikörper werden ähnlich wie bei einer Dialyse herausgezogen, ne, dass die eben nicht mehr gegen das Insulin wirken können. Das sind dann so die Ausnahmefälle, die Extremfälle tatsächlich, wenn alles nicht helfen sollte. Das wäre dann aber auch an Spezialzentren, in der Regel einer Uniklinik.
Funktioniert das denn, weil die junge Frau hatte ja eine Schilddrüsenerkrankung, diesen Morbus Basedow. Und kann man das dann einfach weglassen, das Medikament? Sie brauchte das ja, oder wird das viel, viel niedriger dosiert? Ich stelle mir vor, naja, sie braucht ein Medikament unbedingt für die Schilddrüse. Dann entsteht dieses Syndrom und dann müsste man es am besten weglassen. Wie wägt man das ab?
Genau, das war tatsächlich auch unser Problem, dass wir nicht ganz sicher waren, einfach alles rauszuschmeißen. Und da haben wir auch lange mit den Endokrinologen gesprochen. Wir haben erstmal das Medikament reduziert auf die Dosis, die eigentlich hätte schon sein sollen, und haben dann entsprechend mit der ambulanten Anbindung dem Endokrinologen verhandelt, wie wir weiter vorgehen. Wir haben die Patientin dann erstmal beobachtet. Die hat sich eben entsprechend an die neuen Vorgaben der Ernährung gehalten, hat damit eben die Symptome schon einmal lindern können. Und für den Verlauf haben wir besprochen, wir kontrollieren die Dame eben nach. Wir gucken einmal, wie die Blutzuckerwerte sind. Wir gucken auch, wie sich der Antikörperspiegel verhält. Und sollte es so sein, dass unter dieser niedrigen Dosierung es weiterhin zu Problemen kommt und dass es ohne Dosierung wieder zu einer Schilddrüsenüberfunktion kommt, dann wäre das letzte Mittel tatsächlich die Schilddrüsenresektion gewesen. Das war zu dem Zeitpunkt, als wir sie entlassen haben und auch im Follow-up, im telefonischen, zum Glück noch nicht notwendig. Das bleibt jetzt abzuwarten und da gucken eben unsere endokrinologischen Kollegen jetzt ganz eng nach, ob das notwendig werden würde. Wenn wir Glück haben, kann die Therapie irgendwann ausgeschlichen werden und die Patientin hat sich mit ihrer Schilddrüse so weit stabilisiert, dass sie das Thiamazol gar nicht mehr braucht und auch keine OP braucht. Das hoffen wir für sie. Aber das bleibt tatsächlich abzuwarten.
Und wenn man das so rückblickend betrachtet, war es ja ein großes Glück, dass Sie gerade da in Ihren Prüfungsvorbereitungen und Lernphasen waren, wenn ich das richtig verstanden habe, weil Sie doch so viele Sachen im Hinterkopf hatten und es dann bei Ihnen klingelte, oder?
Tatsächlich. Manchmal muss man auch Glück mit dabei haben und das zeigt eben auch, wie sinnvoll es ist, immer mal wieder in die Bücher reinzugucken und sich ständig weiter fortzubilden. Wie gesagt, das ist so selten gewesen, dass ich es im regulären Studium mich zumindest nicht mehr erinnern konnte, es mal gelesen zu haben, aber jetzt im Rahmen dieser neuen Prüfung, die anstand, mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und darüber hat es dann auch wirklich Klick gemacht. Sonst hätte ich vielleicht noch an das Insulinom gedacht, aber wenn das raus gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich schon wirklich kompliziert geworden. In solchen Fällen machen wir in der Regel aber eben auch Literaturrecherche. Ich denke, man wäre über den zweiten Weg dann auch da drauf gekommen, aber es direkt als Differentialdiagnose im Kopf zu haben, das ist wirklich der Prüfungsvorbereitung geschuldet gewesen. Und das war dann in dem Sinne für alle Beteiligten ein großes Glück.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.